Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Mit Don Felix Rizek und Nina Feirer. Servus Nina.
Hallo, hi.
Also wir machen heute mal eine Sonderfolge für alle, die dazugekommen sind. Normalerweise machen wir Mentoring-orientiertes Podcasting. Das heißt, wir versuchen Themen anzusprechen, die ihr vielleicht im Medizinstudium so nicht gehört habt, die aber für euren Alltag doch wichtig sein können. Aber weil heute der 24. ist und als solcher die Weihnachtszeit einleitet, wollten wir für alle, die heute Dienst haben, besonders eine Sonderfolge aufnehmen, wo wir euch eine kleine Geschichte erzählen.
Genau, und natürlich auch für alle, die jetzt nicht feiern, aber vielleicht einfach Lust haben auf eine winterliche Geschichte. Wir haben es jetzt genannt, ein medizinisches Wintermärchen. Und zwar, Don Felix, das ist eine Geschichte, da möchte ich kurz, dass wir uns ein bisschen reinversetzen. Ja, also stell dir mal vor, es ist ein Abend im Dezember, du hast Dienst in der Notaufnahme und draußen liegt richtig viel Schnee, es ist richtig kalt, es ist abends, das Wartezimmer der Notaufnahme geht mal wieder komplett über. Und dann kommt eine Mutter mit ihrem Kind in die Notaufnahme und das Kind hat folgende Symptome: Abgeschlagenheit, Halsschmerzen und Fieber. Ja, an was denkst du als erstes?
Keine Ahnung, ich hatte jetzt gehofft, dass das kein pädiatrisches Quiz wird.
Ich gehe jetzt mal wieder aus der Prüfungs- und Frage-Antwort-Situation raus. Ich weiß ja auch, dass du nicht allzu viele Kinder aktuell immer betreust. Aber ich glaube, in dieser Situation, dass man alleine in der Notaufnahme ist als Arzt oder Ärztin und so viele Patientinnen und Patienten da sind, um die man sich kümmern muss. Und man ist ein bisschen auf sich vielleicht auch alleine gestellt ab und zu. Ich glaube, da können sich viele von euch auch reinversetzen. Und in unserer Geschichte möchte ich jetzt 100 Jahre zurückgehen, und zwar genau 100 Jahre. Das ist nämlich im Jahr 1925 so passiert. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die man sich eigentlich nicht ausdenken kann. Die ist aber tatsächlich genauso passiert. Wir gehen ins Jahr 1925 in die kleine Stadt Nome in Alaska. Ich habe dir da ein Bild mitgebracht, das kannst du dir mal anschauen für diese kleine Stadt. Das ist eine Stadt an der Beringsee auf so einer kleinen Halbinsel, Seward-Halbinsel heißt es. Und es war Anfang des 20. Jahrhunderts eine florierende Stadt, weil dort gab es einen riesen Goldrausch. Ja. Im Jahr 1925 ist es schon wieder ein bisschen abgeklungen. Die Stadt verliert ein bisschen an Bedeutung, sage ich jetzt mal. Und es leben dann ungefähr noch 450 indigene Menschen in Nome und etwa 1000 europäische Siedler. Ja. Und was denkst du, wie kalt war es dort im Januar 1925 in dieser Kleinstadt?
Minus 45 Grad Celsius.
Ja, ziemlich genau. Also es hat geschwankt zwischen minus 40 und minus 60 Grad. Das kann man sich eigentlich bei uns gar nicht vorstellen. Ich habe vor der Aufnahme vorhin kurz mal nachgeschaut. Jetzt aktuell hat es in Nome gerade minus 19 Grad. Ja. Also das sind Temperaturen, finde ich, die kann man sich hier in München gar nicht vorstellen. Wir sind froh, wenn mal ein bisschen Schnee liegt aktuell. Also wir sind bei minus 45 Grad. Und das heißt, für die kleine Stadt, die ist eigentlich von der Rest von der Welt abgeschnitten. Ja, also der Hafen ist zugefroren, der Ozean ist zugefroren, die Wasserversorgung wird abgestellt, weil die Rohre einfrieren. Ja, also die haben kein fließendes Wasser zu der Zeit. Und das letzte Schiff hat vor kurzem die Stadt verlassen. Und die Stadt und die Bevölkerung sind jetzt für die nächsten 7 Monate komplett auf sich allein gestellt. Ja, und krass. Da gibt's einen Dr. Curtis Welch. Ja, und ich glaube, viele von uns waren schon mal in der Situation, aber vielleicht nicht so krass wie er. Er ist tatsächlich der einzige Arzt im gesamten Krankenhaus. Ja. Und zu ihm, ja, kann man sich vielleicht schon reinversetzen, ist nicht so lustig. Zum Dr. Welch kommt jetzt eine Familie mit einem 2-jährigen Kind und das Kind präsentiert sich genau mit diesen Symptomen. Ja. Starke Halsschmerzen, Fieber, Abgeschlagenheit. Und Dr. Welch untersucht jetzt auch die Geschwister, die sind alle nicht krank und dadurch geht er jetzt erstmal nicht von einer infektiösen Krankheit aus und denkt erstmal an eine simple Tonsillitis, ja. Und dann stirbt jedoch das kleine Kind. Und kurz darauf sterben noch 3 Personen und am 20. Januar erkrankt dann der kleine Bill, der ist 3 Jahre alt. Und Dr. Welch wird jetzt ein bisschen skeptisch und merkt schon, das ist wahrscheinlich doch eine Infektionskrankheit, die jetzt da um sich greift in diesem kleinen Ort, in dem sie ziemlich auf sich allein gestellt sind. Ja, ich nehme dir jetzt diese differenzialdiagnostischen Sachen ab und sag dir, was es alles für Krankheiten gibt, die da in Frage kommen können. Außer du willst noch eine nennen.
Haben die außerdem nicht andere Symptome? Also die haben null Symptome außer Abgeschlagenheit,
ja,
Fieber
doch.
Und
zum Beispiel so Beläge auf den Tonsillen und im Hals-Rachenraum. Und es ist natürlich ein dramatischer Verlauf. Ne? Die Symptome treten auf, ein paar Tage später sind die Kinder dann tot. Es ist Diphtherie, ja. Ausgelöst vom Corynebakterium Diphtherie und wurde früher ganz treffend als Würgeengel der Kinder bezeichnet, weil die Kinder einfach irgendwann erstickt sind, als noch keine Therapie gab. Differentialdiagnosen könnte man sehen, zum Beispiel Scharlach, ja, Streptokokkenangina oder Epstein-Barr-Virus. Kennen bestimmt auch viele von euch. Kann man sich dann auch für die nächste Prüfung zum Beispiel merken, diese Differentialdiagnosen. Aber in dem Fall war es tatsächlich Diphtherie. Und Diphtherie ist eine Erkrankung, die wird über Tröpfchen- oder Schmierinfektionen übertragen. Und es gab in der Zeit schon eine Immunisierung. Ja, die gab es zum ersten Mal Ende des 19. Jahrhunderts, entwickelt auch unter anderem von einem Deutschen, Emil von Behring, und von Erich Wernicke. Und das war das Antitoxin. Ja, durch passive Immunisierung mit Antitoxin, das wurde erstmals aus Schafen gewonnen und dann aus Pferden. Nur das Blöde war, es gab in Nome schon fast 20 Jahre keine Diphtherieausbrüche mehr. Und die haben zwar immer Serum vorrätig gehabt oder so Antitoxin, aber die letzte Charge war schon abgelaufen. Und der Dr. Welch hat sich einfach nicht getraut, den Kindern das abgelaufene Serum zu spritzen.
Verstehe.
Ja, dann wurde die Situation aber so dramatisch, dass er gesagt hat, okay, er spritzt ihnen das jetzt trotzdem. Und das war aber leider nicht mehr wirksam und die Kinder sind trotzdem gestorben. Man hat dann gemerkt, es geht irgendwie so ein Wettlauf gegen die Zeit los. Ja, es infizieren sich immer mehr Leute und die Stadt wurde dann unter Quarantäne gestellt und die Stadtverwaltung hat dann eine Krisensitzung einberufen. Und jetzt haben die natürlich überlegt, wie bringt man jetzt Serum nach Nome? Kannst du dir was vorstellen? Hast du irgendeine Idee zu der Zeit 1925?
Also es gab schon Flugzeuge, aber keine Ahnung, ob das dann nicht zu kalt war für die Flugzeuge.
Ja, tatsächlich, das ist halt super bitter, weil das war zu kalt, weil die Flugzeuge mussten ironischerweise mit Wassertanks gekühlt werden, damit die nicht überhitzen. Und in den Temperaturen frieren aber die Wassertanks ein. Und es wurde einmal ein paar Jahre vorher versucht, so einen Langstreckenflug durchzuführen. Das ist aber eigentlich dann gescheitert. Deswegen hat man sich gegen Flugzeuge entschieden. Es gab auch damals keine Zugstreckenverbindungen dorthin. Und ich habe jetzt auch mal geschaut, wo liegt Nome überhaupt und habe versucht, diese Strecke nachzuvollziehen. Und es gibt auch heute bei Google Maps noch keinen Vorschlag, wie man zum Beispiel mit einem Auto nach Nome kommt. Also ich stelle mir das extrem schwierig vor. Ich glaube, dass heutzutage wirklich das meiste über Flugverkehr läuft. Die haben auch einen relativ großen Flughafen irgendwie in Relation zu der Größe des Ortes. Aber damals war das natürlich zum Verzweifeln. Und dann hatten die eigentlich eine ganz gute Idee, und zwar sogenannte Hundestaffeln. Und hier kommt eine Person ins Spiel, das ist der Lennart Seppala. Das ist ein norwegischer Immigrant gewesen, der eigentlich damals im Goldrausch nach Nome kam und ständig dann versucht hat, Gold zu finden und sehr frustriert irgendwann diese Goldsuche abgebrochen hat und dann von der Arbeit in der Goldmine eher übergegangen ist auf Hundezucht. Und er war dann darin sehr erfolgreich und hat dann auch mehrere so Hunderennen gewonnen, die auch teilweise über 400-500 Kilometer gingen. Und dann hat sich schnell herausgestellt, dass er eigentlich der perfekte Mann für den Job ist. Nicht unerwähnt bleiben soll hier, dass auch ganz viele andere, die heißen Mascher, diese Hundeschlittenführer, dass auch, ich glaube, fast 30 Personen oder so waren da beteiligt, die eben in gestaffelten Kilometerstrecken dieses Serum transportieren sollten. Und zwar konnte das Serum ein Stück weit mit dem Zug transportiert werden, aber nur bis Nenana. Und Nenana liegt einfach 1084 Kilometer weg von Nome. Ja, also mitten in Alaska.
Also das ist letztendlich einmal die Länge von Deutschland so ungefähr.
Es ist unvorstellbar, vor allem bei der Kälte auch irgendwie. Und ohne Handy, ohne Internet, ohne irgendwas, für mich total absurd. Was schätzt du, schafft so eine Hundestaffel am Stück?
Am Tag oder in einer Stunde?
So ein Schlitten. Welche Strecke schafft er, bis er Pause machen muss?
Über den Schnee schätze ich jetzt mal 45 Kilometer.
Da bist du richtig gut heute mit dem Schätzen. Es sind im Schnitt 50 Kilometer, was so ein Schlitten mit einem Fahrer zurücklegen kann. Es sind meistens so 10 bis 14 Hunde oder sowas. Aber jetzt kannst du mal ausrechnen, das ist natürlich absurd und unmöglich zu schaffen eigentlich, sodass die gesagt haben, es kann nicht einer machen, sondern es muss eben so gestaffelt werden. Und die haben sich dann mit via Telegramm abgesprochen, von welchen Orten quasi immer der Nächste dann startet mit Hundeschlitten. Und dann haben die eben entschieden, dass Lennart Seppala durch seine große Erfahrung die größte Strecke zurücklegen soll. Und die sollten sich praktisch zwischen Nome und Nenana dann so fast in der Mitte treffen. Und das gab natürlich einige Widrigkeiten. Die ersten Teams haben das relativ gut hingekriegt. Das ging los am 27. Januar und am gleichen Tag hat sich der Lennart Seppala praktisch so von der Gnome-Richtung aus auf den Weg gemacht. Und dann war es so, dass er dann auch den Mascher getroffen hat, aber eigentlich nur aus Zufall. Das war schon irgendwie so das erste Wunder auf diesem ganzen Abenteuer, dass er gar nicht mitbekommen hat, weil er war schon unterwegs, dass der Plan nochmal geändert wurde und noch mehr Staffeln quasi dazwischen eingebaut wurden. Und dann durch Zufall, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie sich in dieser Weite von Alaska irgendwie dann treffen. Aber es gab halt doch nur so wenige Trails, die überhaupt passierbar waren. Mhm. Und dann hat er tatsächlich diesen Mascher abgepasst und ihn einfach per Zufall getroffen, der das Serum transportiert hat. Und man muss sich vorstellen, das waren 300.000 Einheiten vom Serum. Das war in Glasampullen und so Glasflaschen eingepackt, in Fell, ja, in so einer Metallbox, damit es irgendwie unbeschadet ankommt.
Ja.
Und dann hat Seppala das wirklich bekommen und war dann schon, hat quasi auf dem Weg dann wieder zurück nach Nome und wurde dann auf den letzten 80 Kilometern nochmal abgelöst. Und zwar von Gunnar Kasen, hieß der letzte oder der vorletzte Mascher. Und er hat dann nochmal dieses Serum übernommen und zwar von Lennart Seppala mit seinem Leithund Togo. Und jetzt haben es eben der Kasen mit dem Leithund Balto. Balto, den Namen, und Togo kann man sich auch nochmal merken für später. Dann kam es irgendwie auch nochmal zu einer Situation, bei der ich dann dachte, so, okay, eigentlich müsste jetzt alles schief gehen. Und zwar, der Kasen hat dann, er wäre gar nicht die letzte Staffel gewesen, sondern er hat sein letzte Mascher, der hat einfach seine Schicht sozusagen verpasst. Und dann hat der Kasen gemerkt, er muss halt einfach nochmal weiterfahren. Statt 50 hat er dann 80 Kilometer zurücklegen müssen. Und auf dem Weg wurde der Wind dann so stark, dass sein Schlitten umgekippt ist und er das Serum einfach verloren hat. Irgendwo im Schnee, irgendwo in Alaska, im Nirgendwo. Und er hat dann mit seinen bloßen Händen quasi nach dem Serum im Schnee gegraben und hat es wie durch ein Wunder einfach dann gefunden. Und er hat dann sämtliche Erfrierungen, die man sich vorstellen kann, erlitten. Aber er hat dann tatsächlich in der Dunkelheit, im Schnee, mitten in Alaska, das Serum wiedergefunden. Also für mich irgendwie schon das nächste Wunder. Und hat es dann tatsächlich geschafft, auch noch die letzten 40 Kilometer nach Nome zurückzulegen. Ist dann dort völlig erschöpft angekommen und das Serum war komplett tiefgefroren. Also da sieht man mal, was diese Menschen und Hunde einfach auch überstehen mussten. Aber mit dieser puren Verzweiflung einfach haben die das geschafft. Und das Serum wurde dann langsam aufgetaut und konnte dann bereits am Nachmittag da an die ersten Patienten verabreicht werden. Und dann war innerhalb weniger Tage diese Epidemie auch eingedämmt in Nome. Und ja, also geile, ich finde das unfassbar krass. Ja, also mich hat das total fasziniert. Was so ein bisschen, finde ich, ein schöner Effekt noch ist, es gab in der Zeit eine ziemliche Impfskepsis für Diphtherie auch. Das kommt vielen von uns vielleicht bekannt vor aus der Corona-Pandemie. Und tatsächlich hat die Bevölkerung einfach sowohl in den USA als auch einfach in Europa das sehr gespannt mitverfolgt. Ja, es heißt Serumlauf oder Serum Run von Nome. Und das war dann tatsächlich ein Auslöser, dass die Impfbereitschaft deutlich hochgegangen ist, was ich total schön finde. Und insgesamt.
Das ist halt schade, dass immer erst ein Haufen Leute sterben müssen. Ja. Im Umfeld, damit das so
ist. Das stimmt, aber es ist im Endeffekt dann, zumindest konnte das eingedämmt werden und hat überhaupt funktioniert, dieser fast wahnwitzige Plan. Ja, also das ist ja eigentlich, kann man sich unfassbar schwer nur vorstellen, finde ich, dass sowas wirklich klappt. Die haben innerhalb von 5,5 Tagen diese 1084 Kilometer zurückgelegt und das ist einfach ein Weltrekord, der seitdem, glaube ich, auch nie wieder erreicht wurde. Es sind in der Zeit, in diesen 5,5 Tagen nochmal 7 Menschen gestorben. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, weil einfach die indigene Bevölkerung, da wurde das nicht so dokumentiert, was auch sehr schade ist, finde ich. Noch ein Punkt, der vielleicht ein bisschen kritisch gesehen werden muss, ist, der Lennart Seppala hat mit seinen Hunden über 160 Kilometer zurückgelegt. Ja. Und der Gunnar Kasen, bei dem waren es quasi in Anführungszeichen nur 80 Kilometer. Ja. Und
krass.
Das heißt, also der Seppala hat auch die schwierigste Strecke zurückgelegt über einen gefrorenen Fluss zum Beispiel, was extrem riskant war. Und der Balto, der hat eine Statue im Central Park in New York bekommen. Das war der zweite Hund, der auf der kürzeren Strecke, und weil der praktisch in der Schlittenstaffel war, der dann wirklich die Stadt Nome erreicht hat und wurde dann zu so einem Held. Und die anderen, das waren, glaube ich, 30 Personen, die da beteiligt waren und unzählige Hunde, die sind ein bisschen da untergegangen. Also da waren auch viele indigene Mascher dabei, die haben auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das wurde jetzt nach und nach immer mal wieder nachgeholt. Es gibt auch ein ganz tolles Buch darüber, das packen wir euch auch in die Shownotes. Das ist natürlich ein bisschen so kritisch zu sehen, aber ansonsten finde ich mega coole Geschichte und echt eine richtige Heldengeschichte auch.
Finde ich sehr inspirierend und begeisternd. Vielleicht sollten wir öfters mal so Geschichten bei uns im Podcast erzählen, auch wenn es nicht gerade Weihnachten ist. Aber ganz toll hast du das für uns vorbereitet und war eine geile Geschichte. Ich hoffe, dass die jetzt über die Weihnachtsfeiertage und vielleicht über Neujahr Dienst haben, nicht solche Heldengeschichten erleben müssen, weil letztendlich ist das natürlich auch eine starke emotionale Belastung, wenn man sowas durchmacht. Aber wenn ihr da alleine in eurem Krankenhaus rumgeistert oder mit einer Minimalbesatzung, dann könnt ihr euch da vielleicht nochmal dran erinnern, wie mutig die Leute damals waren.
Das finde ich auch. Und vielleicht auch, wenn man mal das bisschen in Relation setzt, wenn in der Nacht das Telefon wieder klingelt und man muss aufstehen. Immerhin habt ihr es vielleicht nicht so schwer, wie die Marsha, die unterwegs nach Nome waren, um diese kleinen Kinder eben zu retten. Ich finde es total beeindruckend. Ich wollte noch ganz kurz ein paar Worte verlieren zu dem aktuellen Stand der Dinge, was Diphtherie angeht. Ich finde, das hat man auch nicht so auf dem Schirm. Ich habe das jetzt auch erst in dieser Recherche für die Folge ist es mir wieder ins Bewusstsein gekommen. Und zwar, kennst du dich ein bisschen aus mit den Impfschemata von der STIKO? Wann kriegt man eine Diphtherie-Impfung?
Ist sie nicht in diesem Mischimpfstoff mit Tetanus mit dabei schon, gell?
Für die kleinen Kinder ist es sogar so ein 6-fach-Impfstoff. Da gibt es so ein Impfschema 3+1. Also im unter einem Jahr alte Kinder sollten eigentlich insgesamt 4-mal geimpft werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass man alle 10 Jahre eine Auffrischimpfung bekommen sollte. Was ich auch nicht wusste bei Diphtherie, dass der Impfschutz nach ein paar Jahren schon etwas schwächer wird, weil das natürlich so eine Passivimpfung ist. Ja? Und was auch ganz interessant ist, finde ich, also schaut mal alle in das kleine gelbe Impfbuch, wann die nächste Auffrischimpfung bei euch fällig ist, weil das Robert-Koch-Institut hat auch beobachtet, dass zwischen 2022 und 2025 wieder etwas mehr Fälle von Diphtherie auch in Deutschland aufgetreten sind. Also das finde ich schon ganz interessant. Ich hatte erst vor kurzem meine Auffrischimpfung. Ja, also schadet nicht, wenn man da nochmal nachschaut, denke ich. Und
Ich glaube, wir leisten da in den Notaufnahmen so ein bisschen unseren Beitrag dazu. Mhm. Und zwar, wir haben ja gerade gesagt, das ist ein Kombinationsimpfstoff mit Tetanus. Und dadurch, also wenigstens, wenn ich damit in der Verantwortung bin, aber ich kenne das tatsächlich so. Jeder Mensch, der mit irgendwelchen Kratzern da ankommt, also kleine oder große Wunden, wird immer gleich gefragt, wann war die letzte Auffrischimpfung, und wenn das länger als 10 Jahre her war, dann werden die Leute in Anführungsstrichen gnadenlos danach geimpft. Ja. Und witzigerweise ist da überhaupt die Skepsis gar nicht so gegeben. Also ich bin, glaube ich, in meinem ganzen Leben erst 2-mal dann gefragt worden, muss das sein oder nee, will ich nicht, also die Impfung, die nimmt eigentlich jeder mit. Interessanterweise.
Ja, vielleicht auch durch solche Geschichten von solchen Epidemien könnte ich mir gut vorstellen, dass man halt so denkt, oh ja, Wundstarrkrampf, Tetanus will ich nicht haben. Vielleicht ist auch manchen Leuten nicht bewusst, dass es ein Kombinationsimpfstoff ist, das weiß ich nicht sicher. Aber du hast vollkommen recht, also ich kann mich noch gut an meine Notaufnahmezeit in der Hinsicht erinnern, wie oft da Personen kamen mit eben so Kratzwunden oder Schnittwunden und einfach überhaupt keine Ahnung über mit Impfstatus hatten. Wie würde man denn jetzt das behandeln? Ja, wenn jetzt jemand kommt mit Diphtherie, oder wie findet man es überhaupt raus?
Abstrich, Rachenabstrich, würde ich sagen, als Diagnostik.
Primär ist es eine klinische Diagnose, einfach durch so eine Braunfärbung der Haut. Also das Diphthera, das kommt aus dem Altgriechischen, habe ich auch nachgelesen, wusste ich auch nicht. Und heißt sowas wie Lederhaut oder so gefärbtes, bearbeitetes Leder. Und Patienten haben typischerweise so Ablagerungen auf den Tonsillen, manchmal auch bis zum Kehlkopf runter. Und es sind dann sogenannte grau-weiße oder bräunliche Pseudomembranen. Und das Besondere ist, woran man Diphtherie zu zum Beispiel Scharlach oder so unterscheiden kann, man kann diese Beläge zwar ein bisschen abkratzen, aber es geht extrem schwer und darunter blutet es dann meistens, was natürlich dann die Verbreitung von Diphtheriebakterien extrem beschleunigt. Mhm. Ja. Und Diphtherie kann sich dann natürlich auch ausbreiten, eben auf dem Kehlkopf. Dann haben die so bellenden Husten. Es kann auch so ein süßlicher Mundgeruch auftreten. Und dann geht es natürlich weiter mit Komplikationen, dass sich einfach das Toxin dann verbreitet im Körper, sich aufs Herz schlägt, Myokarditis, Endokarditis oder eben auch auf Nieren, Leber und so weiter. Und früher war es dann auch manchmal so, dass man die Patienten dann notfallmäßig tracheotomiert hat. Da sind wir zum Glück heute davon weg, weil eben das Antitoxin ständig auch auf Reserve ist, auch in Deutschland. Das gehört zum Beispiel auch auf die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO. Das ist auch eine mega interessante Liste, das könnt ihr auch mal googeln. Da gibt's richtig coole Infos, welche Medikamente immer auf Reserve sein müssen. Und da gehört das auch dazu. Und man behandelt es dann außerdem, wenn es ein schwererer Verlauf ist, dass die Symptome mehr als 3 Tage bestehen, für 10 Tage mit Penicillin. Und dadurch sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Penicillin gibt es überall. Wenn man allergisch ist, gibt es auch Alternativen natürlich dafür. Und dann tatsächlich Bettruhe für 5 bis 6 Wochen, einfach um Komplikationen wie eine Herzschädigung zu minimieren. Ja, so würde man da heute rangehen an so einen Infekt. Jetzt darfst du einmal noch schätzen, schauen wir mal, ob du jetzt auch richtig liegst. Das ist wirklich das letzte Mal, diese Folge. Wie viele Neuerkrankungen gibt es in Europa pro Jahr?
100.000.
Ja, gut. Es ist 0,001 Fälle pro 100.000 Personen pro Jahr in Europa. Aber die Letalität liegt trotz optimaler Behandlung auch bei 5 bis 10% und bei Kindern unter 5 und Erwachsenen über 40 sogar bei bis zu 20 bis 40%. Also es ist schon eine ernstzunehmende Erkrankung, die oft irgendwie so ein bisschen aus dem Fokus verloren geht und vielleicht ist sie mit der Folge jetzt bei euch nochmal ein bisschen aufgefrischt. Sozusagen.
Also, wir haben das jetzt nochmal nachgerechnet und auf die derzeitige europäische Bevölkerung von circa 750 Millionen kämen dann ungefähr 7,5 Fälle in ganz Europa im Jahr. Also, es sind deutlich weniger, als was ich geschätzt habe.
Ja, also dann hast du dich jetzt einmal diese Folge ganz grob verschätzt, aber das ist okay. Und dann bin ich jetzt auch soweit durch mit der Geschichte. Ich glaube, du hast heute noch einen Siegtipp für uns mitgebracht.
Naja, langsam. Nicht so hastig. Ja.
Zuerst, dann schneiden wir das jetzt auch nochmal raus.
Nee, das
gell?
Lassen wir drinnen, weil auch Fehler von Nina dürfen mal die Leute hören.
Ja, da stehe ich
wir
auch dazu.
Wir haben noch einmal Skalpell oder Spritze.
Oh, sehr gut.
Und zwar, wenn du es dir aussuchen darfst, würdest du lieber an Silvester oder an Weihnachten arbeiten?
Darf ich mir den Weihnachtstag aussuchen, an welchem ich arbeite?
Nein, das ist
von
einfach
den,
nur,
von den drei.
Das wird einfach dann per Zufall zugelost. Du darfst dir sozusagen aussuchen, in welcher Gruppe du bist, in der Weihnachts- oder in der Neujahrsgruppe.
Ja, okay, dann würde ich würde sagen an Weihnachten, weil es eben 3 Tage sind und dann die Chance hoch ist, dass man 2 Tage frei hat. Davon.
Okay, also die Statistikerin Nina schlägt wieder zu sozusagen.
Oh yes.
Das ist ziemlich gut. Ich habe aber noch eine Follow-up-Skalpell- oder Spritze-Frage. Und zwar, wenn du dann im Dienst bist, naschst du lieber an Spekulatius oder lieber an Lebkuchen?
Lebkuchen.
Okay.
Aber eigentlich die echte Antwort ist beides, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Alles klar.
Beides. Wie ist bei dir? Weihnachten oder
also
Silvester?
Also ich arbeite tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen darf, lieber an Weihnachten. Wenn ich mir einen Tag aussuchen darf, so wie du es gerade gesagt hast, ansonsten würde ich lieber an Silvester arbeiten, wenn ich es mir nicht aussuchen darf. Das funktioniert aber bei uns ganz gut mit dem Aussuchen, weil ich freiwillig meistens am 24. arbeite, weil wir amerikanisches Weihnachten feiern.
Das ist natürlich ein guter Tipp.
Ich möchte, bevor ich auf den Musikwunsch eingehe, noch eine Mini-Geschichte von uns erzählen. Ich habe schon erzählt, dass ich länger in Amerika gelebt habe. 6 Jahre lang und wir haben in Minnesota gewohnt, das ist direkt an der kanadischen Grenze, deswegen konnte ich auch die Temperaturen so gut einschätzen, weil ich mittlerweile viele Winter in unter minus 30 Grad bis zu minus 40 Grad verbracht habe und wir auch häufig von Schneestürmen heimgesucht worden sind und wir hatten auch mal so ein kleines Weihnachtswunder da, also ich habe noch Medizin studiert. Aber meine Frau hat in Notaufnahme und als Intensivkrankenschwester gearbeitet, eben in Amerika und wir waren dort und es war ein krasser Schneesturm und die haben einfach in der Notaufnahme Personal gebraucht und die Straßen waren nicht geräumt und man muss dazu sagen, die sind wirklich gut im Schneeräumen dort. Also die haben die Elite der Schneepflugfahrer, will man sagen. Und meine Frau, die hatte so einen VW Jetta, mit dem ist sie einfach nicht da durchgekommen und die musste jetzt da in die Notaufnahme. Und ich hatte so ein altes Auto, an dem ich so rumgeschraubt habe, aber das war so ein Allrad Chevrolet Blazer. Und dann haben wir den angeschmissen und der hat dann langsam den Motor zum Grummeln gebracht. Und dann habe ich die da durch den krassesten Schneesturm, an den ich mich hier erinnern kann, habe ich die da in die Arbeit gefahren. Und dann hat sie halt da ihre Schicht abgeballert und dann habe ich sie abends wieder abgeholt. Das hat sich auch so ein bisschen abenteuerlich angefühlt, auch wenn es nur wenige Kilometer waren. Jetzt war das weder ein Hundeschlitten, noch waren das 1000 sonst was, aber ich kann mich so ganz bisschen in die Situation reinsetzen.
Ja, finde ich cool. Dann hattest du also auch ein bisschen deinen Gunnar Carlsen oder Lennart Seppala. Dann hattest du so einen richtigen Lennart Seppala-Moment. Ne?
Absolut.
Sehr gut. Finde ich richtig cool.
jetzt abschließend unser Playlist-Vorschlag, wobei wir dazu sagen, das ist nur sehr temporär, weil es ist ja ein Weihnachtslied. Ich weiche jetzt mal vom Standardweg ab. Es gibt ja viele Lieblingsweihnachtslieder, aber das ist vielleicht eins, was die meisten noch nicht kennen. Das nennt sich Dominic the Donkey. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer es gesungen hat, aber es geht um den italienischen Weihnachtsesel, der in, ich glaube, New Jersey rumhüpft und da die Kinder glücklich macht. Das könnt ihr euch mal anhören. Schön. Das ist für Familien ganz nice, insbesondere wenn man Englisch kann. Und ich arbeite dieses Jahr tatsächlich am 24., habe aber dann die Ehre, direkt am 1.1. auch noch zu arbeiten. Deswegen habe ich genau das große Losgezogen.
Großes Losgezogen.
Wie schaut es bei dir aus?
Ich habe den super Deal. Ich habe über Weihnachten frei und arbeite aber auch am 1.1. Also da können wir uns ja mal kurz connecten, wie die Lage so ist in den jeweiligen Krankenhäusern und ob wir schon irgendwie auf Serumsuche sind oder ob alles ganz ruhig bleibt. Ich wollte auch noch was empfehlen. Du hast gerade noch Kinder erwähnt und manchmal weiß man vielleicht auch nicht, was man noch alles an Weihnachten anschauen soll oder wie man die Zeit noch irgendwie verbringt. Und zwar, der Tipp kommt jetzt von mir, aber eigentlich ist es so ein bisschen was von meiner kleinen Schwester. Und zwar war das in der Kindheit ihr Lieblingsfilm und der heißt Balto. Und da geht es tatsächlich um diesen Hund, der so heldenhaft das Serum nach Nome gebracht hat. Das ist ein Zeichentrickfilm aus den 90er Jahren. Super. Also wir haben, glaube ich, einmal oder zweimal die Woche das ganze Jahr über Balto angeschaut. Und ich möchte auch nicht die anderen Helden dort zu kurz kommen lassen. Es gibt jetzt seit ein paar Jahren auch einen Film, der heißt Togo. Der ist aber eher was für Erwachsene mit Willem Dafoe. Und da geht es eben auch um diese Masche und diesen Serum Run nach Nome.
Sehr geiler Abschluss. Dann wünsche ich dir und allen anderen, die da draußen sind, schöne freie Zeit über Weihnachten. Und mir und allen, die am 24., 25., 26. 20. arbeiten, eine eventlose Zeit, gechilltes, schönes Weihnachten mit den Kollegen und Kolleginnen. Und zu aller guter Letzt noch, die Nina und ich, wir haben im Rahmen eines anderen Podcasts auch schon mal eine Weihnachtsfolge aufgenommen, die werden wir auch als Bonusfolge veröffentlichen. Die könnt ihr euch dann gegebenenfalls auch noch anhören, wenn ihr lustig seid. Und damit wünsche ich euch einen guten Rutsch und die nächste Folge folgt eben im neuen Jahr.
So ist es auch von meiner Seite, nur das Beste und eine schöne winterliche Zeit und bis bald.